Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich freue mich, bei Ihnen in dieser schönen Kirche und in diesem schönen Ort mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist so ein richtiges, ja, Urlaubsfeeling, wenn man in Ihren Ort und in diese schöne Kirche hereinkommt. Ich bin Pfarrer Frank Wessel, inzwischen im Ruhestand seit gut 3 Jahren. Ich war zuletzt Pfarrer in Marbach. Vor vielen Jahren habe ich mal hier Gottesdienst gehalten und kann mich da noch gut dran erinnern. Und es freut mich nun, hier in Ihrer schönen Kirche sein zu können. Seien Sie gegrüßt mit dem Wochenspruch aus Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er weckt mich alle Morgen. Wir singen von dem Lied 452 die Strophen 1, 2 und 5. Bitte nehmen Sie Platz. Wir sprechen nun miteinander den 46. Psalm unter der Nummer 725 und wer kann, möge dazu aufstehen. Sie sprechen die eingerückten Zeilen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge, wenngleich das Meer wütete und wallte, Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Kommt her und schauet die Werke des Herrn. Der den Kriegen steuert in aller Welt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Der Herr Zebaoth ist mit uns.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen.
Lasst uns beten. Wir kommen zu dir, unser himmlischer Vater, mit Sehnsucht und Hoffnungen. Mit Dank für alles, was uns in der vergangenen Woche gelungen ist, was du uns geschenkt hast, aber auch mit dem, was nicht gelungen ist oder was uns Sorgen macht. Du, Herr, bringst zusammen, was uns trennt. Lass uns nun hören auf dein Wort, das du uns zu sagen hast. Dein Wort, aus dem wir Kraft schöpfen, das uns deinen Frieden verheißt in all unsere Unruhe hinein. So lass uns Frieden finden im Streit, Vergebung, wo wir schuldig geworden sind, und Zuversicht, dass trotz aller Spannung in unserer Welt unser Leben gelingt, wenn du als das Licht der Welt bei uns bist. So führe du uns und öffne uns alle Sinne und unsere Herzen für dein Reden und Handeln. Amen. Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander.
Herr, wir stehen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen.
Bitte nehmen Sie Platz. Wir hören die Schriftlesung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 31 folgende. Die Heilung eines Tauben. Und als er, also Jesus, wiederum fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen nun das Wochenlied. Nun lob mein Seel den Herrn. 289, die Strophen 1, 2 und 5.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, schön, dass Sie sich heute Morgen, dass ihr euch heute Morgen aufgemacht habt, in die Kirche zu kommen, um den Gottesdienst zu besuchen. Das ist heute längst nicht mehr selbstverständlich. Besuch eines Gottesdienstes ist heute eine bewusste Entscheidung gegen den Trend, gegen das, was die Mehrheit macht bzw. nicht macht. Woran denken Sie, woran denkt ihr spontan, wenn von Kirche gesprochen wird? Kirche, was macht das aus? Woran denkt Ihr Umfeld, wenn es um die Kirche geht? Die einen denken sicherlich an Kirchengebäude, die unser Stadtbild prägen. Ihre Kirche ist, wenn man in den Ort Höpfigheim hineinfährt, weithin sichtbar. Wer hier dann die Kirche sucht, der findet sie schnell, ohne Navi und ohne jemanden fragen zu müssen. So jedenfalls ging es mir. So soll es sein, gerade in heutiger Zeit, in der wir viel von Entkirchlichung, von Mitgliederschwund, von Austritten etc. hören. Kirche muss sichtbar sein. Andere denken an Kirchenglocken, die jeden Tag läuten und die Uhrzeit ansagen. Man denkt an die Kirchenglocken, die zum Gottesdienst rufen, oder an die Vaterunser-Glocke, die läutet, wenn am Sonntagsgottesdienst das Vaterunser in der Kirche gebetet wird, sodass alle Menschen, die es hören, zu Hause mitbeten können und so auch über die Kirchenmauern hinweg miteinander verbunden sind. Oder man denkt an die Taufglocke, die läutet, wenn ein Kind getauft wird. Auch die ist, dass es der ganze Ort weiß und mit dran denken kann. Kirche ist aber auch gefragt, wenn ein Unglück passiert, etwas Schlimmes, wovon wir leider oft hören und sehen, dann sind da besondere Gottesdienste, Gedenkgottesdienste, wenn Menschen umkommen, etwa durch einen Anschlag oder einen schlimmen Unfall oder sonst ein schlimmes Geschehen, da ist Kirche, da sind Seelsorger gefragt. Oder man denkt auch an die Orgel, die mitunter als Königin der Musikinstrumente bezeichnet wird. Wieder andere denken vielleicht an die eigene Konfirmation oder an die Konfirmation, die euch jetzt wahrscheinlich bevorsteht, an die vollen Kirchen, an Weihnachten und so weiter. Sie haben sich sicherlich überlegt, was Kirche ist und wozu sie da ist, oder ihr denkt im Konfirmandenunterricht darüber nach. Kirchengebäude prägen ein Stadtbild mit ihren hohen Türmen. Kirchengebäude verraten viel über die Geschichte einer Gegend, eines Ortes, sind Zeugnisse von Baukunst und prägen die Kultur vieler Länder, gerade des christlichen Abendlandes. Sie gehören zu unserem Abendland, zu unserer Kultur dazu. Doch Kirche ist mehr als ihre Gebäude, so wertvoll und schön und wichtig sie auch sind. Kirche, das sind vor allem Menschen. Ohne sie ist auch das größte und schönste Kirchengebäude, der schönste Dom nichts wert. Ohne die Menschen, die hinter dem Anliegen von Kirche stehen, kann auch ein Kirchengebäude etwa umfunktioniert werden, wie es leider auch schon bei uns geschehen ist. Ich erinnere mich an Rostock, da sind ja schöne Backsteinkirchen und da ist eine Kirche, die ist zum Museum umfunktioniert worden, weil eben die Menschen fehlen, die nicht hingehen. Oder besonders krass denken wir an die Hagia Sophia in Istanbul, also der Türkei. Sie war ursprünglich eine Kirche, wurde dann zum Museum und ist inzwischen unter Präsident Erdogan zur Moschee geworden, zum Leidwesen nicht weniger Menschen. Kirche also sind in erster Linie die Menschen, die sich zu ihr halten und sich mit ihr identifizieren. Sie tun dies auch heute durch ihren Besuch des Gottesdienstes. Sie tun dies durch ihre Mitarbeit, sei es als Mesnerin, als Organistin, als Bläserin oder Bläser im Posaunenchor, als Chorleiter oder Chorleiterin, als Mitspieler vielleicht in einer Band, als Sekretärin, als Kirchenpflegerin, als Mitglied im Kirchengemeinderat, in der Gestaltung der Kinderkirche, der Jugendarbeit, des Gottesdienstes, auch als Gruppenleiter in Jugend- und Seniorenkreisen, als Hausmeister und natürlich auch als Konfirmandin und Konfirmand. Man könnte noch einige Mitarbeitende sicher zusätzlich nennen, es möge sich bitte hier niemand vergessen fühlen. Alle haben ihren Platz und sollen ihren Platz haben in der Kirchengemeinde. Es sind also Menschen, die die Kirche ausmachen und die die Kirche prägen. Man braucht in unserer Zeit ganz neue Ideen, kirchliches Leben zu praktizieren, Gemeinschaft zu leben. Man braucht auch finanzielle Mittel. Doch worauf gründet die Kirche die Gemeinschaft in ihr? Es geht ja nicht nur um eine Institution, die Menschen unterhält. Unsere Kirchenverfassung von Württemberg sagt, die evangelisch-lutherische Kirche in Württemberg steht auf dem Evangelium von Jesus Christus, unseres Herrn. Wir lesen bei Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir hören nun auf den Zusammenhang von 1. Korinther, aus 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 17, wie es Paulus schreibt. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Amen. Kirche bedeutet also für Paulus dreierlei. Erstens, Christus ist das Fundament. Bei all unserer Mitarbeit in der Kirche und der Ortsgemeinde, ob ehren- oder hauptamtlich, geht es um ihn. Jesus Christus, den Herrn der Kirche. Es geht also nicht um irgendeine politische Ausrichtung oder um Durchsetzung eigener Weltanschauungen oder Ziele oder Vorstellungen mit Hilfe der Kirche. Es geht auch nicht um die Absegnung einer bestimmten Ansicht mit Hilfe einer Institution, etwa der Kirche. Es geht auch nicht um reine Unterhaltung. Es geht um den einen Herrn der Kirche und um den Herrn der gesamten Welt, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Maß, unser Herr, der als der gute Hirte für unser Leben sorgt, damit unser Leben gelingt. Das ist Gottes Wille für alle. Unser Leben soll gelingen. Es läuft ja in unserer Welt vieles nicht gut und auch in unserem Leben manchmal nicht. Die Kriegsangst hat zugenommen. Den Klimawandel hat man in diesem Sommer deutlich gespürt. Und diesen Klimawandel hat der Mensch zu verantworten. Und gerade auf junge Menschen kommt da leider einiges zu. Die Zahl der psychisch Erkrankten junger Menschen hat zugenommen, auch weil die Vereinzelung zunimmt und deshalb die Geborgenheit abnimmt. Man korrespondiert meistens über Smartphone, übers Internet, online, aber es geht zu Lasten der direkten Begegnung. Es ist nicht mehr selbstverständlich, in einer Kirchengemeinde oder in einem Verein realen Kontakt zu suchen. Die finanzielle Knappheit der öffentlichen Hand, der wirtschaftliche Abschwung zeigt auch jungen Menschen, die Welt steht einem nicht mehr unbegrenzt offen, wie man sich das gerade als junger Mensch erhofft. Manche bangen um ihren Arbeitsplatz, zum Teil trotz sehr guter Examensabschlüsse. Und je älter man wird, umso mehr spürt man auch die Grenzen unseres Lebens und manche Belastung durch körperlichen Abbau und Krankheit. Und das trifft jeden Menschen irgendwann. Nur man will es gerade als junger Mensch nicht wahrhaben. Und es ist klar, man ist fit, es geht alles jeden Tag und muss dann so weitergehen. Aber irgendwann spürt man auch da seine Grenze. Doch in all dem gilt, Jesus Christus ist unser Rettungsseil, das es zu ergreifen gilt. Wie gesagt, er will, dass unser Leben gelingt. Wir spüren doch gerade in unseren unsicheren Zeiten heute, wir benötigen Rettung in Gefahr angesichts Gräben in der Gesellschaft, angesichts der fehlenden Bereitschaft oder Fähigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. Anlässlich Kriegsgeschreis, ja anlässlich der Macht des Todes. Junge Menschen blicken zum Teil wenigstens mit Sorgen in die Zukunft. Nicht alle, aber einige. Darum geht es bei all unserer Mitarbeit, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen gerettet werden vor dem ewigen Tod. Dass Menschen Halt und Gemeinschaft finden. Sich verstanden und angenommen fühlen. Ja, dass sich Menschen mit Gott und damit untereinander versöhnen lassen und so Halt finden, trotz unterschiedlicher, etwa politischer oder weltanschaulicher Meinungen. Alt und jung, sie gehören zusammen, dazu einzuladen, das ist die Aufgabe der Kirche. Stellen wir uns vor, ein Schiff geht unter, und einige Überlebende treiben auf dem Wasser. Mitten in der Nacht sehen sie die Lichter eines Rettungsbootes. Der Ruf ertönt: Ist da jemand? Jetzt muss eine Antwort gegeben werden. Ja, hier, wir werfen euch das Seil zu. Alles, was ein zum Tode geweihter Schiffbrüchiger nun tun muss, ist: Er muss das Rettungsseil, das ihm zugeworfen wird, ergreifen und sich retten lassen. Und so ist es auch mit der Versöhnung mit Gott. Man muss seine ausgestreckte Hand, sein Rettungsseil vertrauensvoll ergreifen. Ich kann sie zurückweisen. Ich kann sagen, ich brauche Gott nicht. Mir geht es gut, ich komme ohne ihn zurecht. Geht ja auch bisweilen recht gut. Ich brauche Kirche nicht. Alle, die austreten, die meisten, die austreten und nicht woanders Halt finden, denken sicher so. Also, ich kann die Gnade Gottes zurückweisen. Gott drängt sich einem nicht auf. Paulus bittet seine Adressaten im 2. Korintherbrief am Schluss: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt doch, ergreift das Rettungsseil Gottes, dass ich nicht in der Feindschaft mit Gott, nicht unter dem Zorn Gottes bleibe. Gott sehnt sich nach uns. Er will eine Beziehung zu uns. Und dieses Rettungsseil Gottes ist das Kreuz Christi. Er ist für mich gestorben. Das scheint unpassend zu sein, besonders wenn es einem gut geht. Aber so ist es, das ist die Realität. Es geht nicht am Kreuz Jesu vorbei. Seitdem Gott in Jesus Mensch wurde, ja mehr noch, seitdem er für uns ans Kreuz ging und am Kreuz hängend und sterbend ausrief, es ist vollbracht, Tetelestai, nämlich unser Heil, seitdem steht auch vor unseren Fragen und Problemen, vor unseren Ängsten und Leiden, ja, vor unserem Sterben, das große Plus der Liebe Gottes, das Kreuz Jesu. Unter diesem Plus, unter diesem Vorzeichen stehen und leben wir alle. Und auch, wie wir in der Schriftlesung hörten, der Taube, der nichts hörte, der dadurch nicht richtig sprechen konnte, er hat die Liebe Jesu erfahren, als Jesus als Mensch über diese Erde ging und hat erlebt, und die Umstehenden haben es erlebt, wie Jesus alles in Ordnung bringt. Und so wird er auch, zumindest in Ewigkeit, diese Welt, die so im Argen liegt, in Ordnung bringen. Das jedenfalls ist sein Ziel und darum ist Jesus gekommen. Also hat Gott die Welt geliebt, heißt es, dass er uns errettet. Dass es einen eigenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das will Gott. Er will also, dass nicht nur in diesem Leben unser Leben gelingt, sondern er will uns das ewige Leben schenken. Wenn jetzt jemand einwendet, ja, was hat das denn heute mit mir zu tun, was da einer namens Jesus vor über 2000 Jahren erlitten hat an einer grausamen Hinrichtungsmethode im Römischen Reich, dann sollen wir wissen, genau hier am Kreuz von Golgatha, das da vor über 2000 Jahren geschah, hier in der Passion Jesu liegt die Quelle unseres Heils, wie es auch schon der alttestamentliche Prophet Jesaja vorausgesagt hat, der etwa 600 Jahre vor dem Leben Jesu wirkte. Er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat für uns bezahlt, damit wir vor ihm im jüngsten Gericht bestehen können. Für uns hat Jesus gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Nicht nur der Zustand der Welt zeigt uns, wohin wir ohne Gott kommen. An Jesus selbst sehen wir es. Doch er hat sich für uns Verlorene eingesetzt, bis aufs Letzte. Hier hat er nicht die Welt, seine Menschen, seine Peiniger angeklagt mit den Worten, vergelt's Gott, was ihr an mir getan habt. Nein, hier hat er gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat das Lösegeld bezahlt, damit wir gerettet, erlöst werden vom ewigen Tod. Jesus selbst war und ist das Lösegeld für uns. Gott hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus geopfert. Darin, in Jesu Opfertod am Kreuz, zeigt sich die Liebe Gottes zu uns. Nicht, dass all unsere Wünsche erfüllt werden. Vieles gelingt ja nicht so, wie wir denken und wo wir denken, Gott müsste doch so, wenn er uns liebt, so und so handeln oder so und so helfen. Wir kommen ja da manchmal auch an unsere Grenzen und verstehen bisweilen Gott nicht. Aber seine Liebe hat sich eben darin erzeigt, dass Jesus für uns sich geopfert hat, dass er alles gegeben hat, ja, dass Gott Mensch wurde für uns. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, so sagt Jesus einmal. Und seine Freunde waren einst seine Feinde und sind durch sein Opfer Freunde geworden. Er hat es getan und ist dadurch das Licht der Welt, das Licht unseres Lebens geworden. Als der, der nicht im Tod geblieben ist, als der, der den Tod durch seine Auferstehung überwunden hat, als der, der in den Wirk- und Lebensbereich Gottes ins Jenseits aufgefahren ist, um den Seinen die ewige Wohnung bei Gott, seinem Vater, zu bereiten. Und so versöhnte Gott die Welt mit sich selber. Und mancher Atheist, mancher, der gar nichts wissen wollte von Gott, ist durch seine Liebe überwunden worden. Selbst Terroristen, etwa im Nahen Osten, sind schon zum Glauben an Christus gekommen. Und Paulus war übrigens auch so einer. Der hat ursprünglich die Gemeinde Jesu verfolgt, ist etwa nach Damaskus gereist mit dem Ziel, die Christen dort aufzuspüren und zu verraten an die religiöse Behörde, damit sie eben dann auch verhaftet und möglicherweise sogar umgebracht werden. Und da auf dem Weg nach Damaskus ist auf ungewöhnlicher Weise dem Paulus Christus begegnet mit der Frage: Saul, Saul, so war sein ursprünglicher Name, warum verfolgst du mich? Und er erkannte, dass diese Stimme, die ihn hier angerufen hat, keine andere als die Stimme des auferstandenen Jesus ist, der ihm hier begegnet ist. In seinem Schrecken und in diesem leuchtenden Licht erblindete er, aber er wurde dann wieder sehend und ein Jünger Jesu hat ihn praktisch geführt und für ihn gebetet und so konnte dann nach einiger Zeit Saul wieder sehend werden. Also, so ist die Grundlage geschaffen für die Bitte des Paulus, mit der er sich an seine Hörerinnen und Hörer in Korinth wendet: Lasst euch versöhnen mit Gott, so wie es Paulus auch getan hat. Denn von ihm aus ist die Versöhnung schon geschehen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, wie es in dem bekannten Weihnachtslied O du Fröhliche heißt. Versöhnung kommt übrigens nicht von Sohn oder so, sondern von Sühne. Das heißt, er hat für uns gesühnt, er hat die Strafe für uns getragen. Das gilt auch dann, wenn wir im Laufe des Älterwerdens vielleicht an der einen oder anderen Stelle merken: Oh, da habe ich was falsch gemacht. Durch manche Drohung oder verletzenden Ausspruch meiner Kinder, an meine Kinder verletzt. Als Vater, als Mutter kommen einem manchmal, gerade wenn man älter wird, solche Gedanken. Oder die Kinder halten es einem später vor. Manche Hoffnung hat man durch eine blöde Bemerkung ihnen genommen. Manches verletzende Wort ist da geschehen. Oder, wie ich es in meiner ersten Gemeinde erlebt habe, ein Mann im hohen Alter hat seine Nazi-Vergangenheit belastet, das, was er getan hat, und suchte nun darüber Frieden bei Gott. Er hat diesen Frieden gefunden, aber es ist ein Prozess, es ist nicht leicht. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das gilt es groß zu machen, den Menschen zu verkündigen, sich gegenseitig immer wieder zuzusprechen, gerade in unsicherer Zeit wie heute angesichts der Weltunordnung. Er, Jesus Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden und für die der ganzen Welt. Und das macht Kirche aus. Kirche ist keine Versammlung starker Leute, sondern es ist eine Gemeinschaft begnadeter Sünder. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ist man vielleicht in mancher Hinsicht auch demütig und dankbar. Das schließt ein, wir sind nicht allein, sondern Jesus ist bei uns, auch in unseren tiefsten Nöten, wie es im Psalm vom guten Hirten heißt, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nicht Böses, denn du bist bei mir. Wir sind nicht allein, selbst in unserer letzten Stunde nicht. Und es ist gut, wenn dieser berühmte Psalm 23 auch unsere Kinder auswendig lernen und das immer wieder wissen und zu Herzen nehmen. Wir sind nicht allein. Niemand muss allein alles mit sich ausmachen. Wir brauchen Jesus, aber wir brauchen uns auch einander. So bedeutet die Kirche zweitens, wir sind Gottes Mitarbeiter. Weil wir einander brauchen, braucht es Mitarbeiter. Daher gibt es kein größeres Karriereziel, als Mitarbeiter Gottes zu sein. Mitarbeiter des Höchsten. Und das an den verschiedensten Stellen in der Gemeinde, je nach Gabe, wie ich sie schon genannt habe. Der Apostel beschreibt es in 1. Korinther 3 so: Ich habe gepflanzt, also der Apostel Paulus. Apollos, ein Mitarbeiter, hat begossen, aber Gott hat das Entscheidende gemacht, nämlich er hat das Gedeihen gegeben, wie es in der Landwirtschaft auch so ist. Wir können pflügen und säen und düngen und alles, aber das Entscheidende passiert völlig von selbst, ohne unser Zutun. Das macht Gott, nämlich dass alles wächst und gedeiht und Frucht bringt. Und wie sehr wir auf Gott angewiesen sind, haben wir auch in der Landwirtschaft dieses Jahr besonders gemerkt, wie alles so vom Wetter abhängig ist. Und wenn das Wetter nicht mittut, etwa wenn die Hitze, die Dürre groß ist oder ein Hagelschlag kommt, droht alles vernichtet zu werden. Wir können es nicht. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Was zeichnet also einen Mitarbeiter aus? Allen ist gemeinsam. Diener sind sie. Diener für Gott. Diener sind sie, durch die Menschen den Herrn Jesus kennenlernen. Und die Dienstbereiche, ja, das betrifft alles Mögliche. Selbst das Putzen der Toiletten gehört dazu. Diener sein für Gott. So geschieht Gemeindebau. Man braucht einander. Wir sind zugleich aber auch Ackerfeld, Gottes Ackerfeld. Das heißt, er beackert uns. Die Beackerung Gottes kann ganz verschieden sein. Ich habe das erst vor kurzem in dem christlichen Männerkreis erlebt, in den ich gehe. Da hat man Gebetsanliegen ausgetauscht. Ich stand vor einer schwierigen Entscheidung, die auch meine Familie betraf, und wir beteten darüber. Und dieses Gebet hat mir Ruhe und Frieden gegeben, und ich konnte dann in Frieden eine Entscheidung treffen, die, so denke ich nun, richtig ist. Und es hat meine Beziehung zu meiner Familie nicht belastet. Ein Geschenk des Himmels. Wenn wir uns beackern lassen, recht begossen werden, können auch wir andere begießen und sind so Mitarbeiter. Aber sie dürfen auch miteinander Gemeinschaft haben und miteinander Sachen austauschen und vor Gott bringen. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir einladende Gemeinde werden, indem wir andere einladen, indem wir Einsame, Kranke, Ältere besuchen, auf Fremde zugehen, sie einladen, auch Jugendliche, sie einfach lieb gewinnen, weil Christus uns so liebt. Diener sind wir. Der eine pflanzt, der andere begießt, jeder nach seinen Gaben. Nicht alle können das Gleiche. Viele unterschiedliche Gaben sind gefragt, aber alle diese Gaben sind wichtig. Und in diesem Bewusstsein sind wir auch einander keine Rivalen, sondern einander Diener, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Wie gesagt, die Gemeinschaft begnadeter Sünder macht Kirche aus. Das schweißt zusammen und verhindert Spaltung, wie es in Korinth vorgekommen ist. weil man sich an sterbliche und sündige Menschen orientierte. Ich halt's mit Paulus, ich halt's mit Apollos. Und sie nannten sich dann auch Paulianer oder Apollonianer oder so. Nein, darum kann es nicht sein. Christus ist doch das gemeinsame Fundament. Christen sollen wir sein. Wir orientieren uns am Herrn, dem Gekreuzigten. Ob im Posaunenchor, als Organist in der Band, als Sänger, als Mesner, als jemand, der Gemeindebriefe austrägt, als Mitarbeiter im Besuchsdienst, als Menschen, die Trauernde begleiten, nicht zuletzt als Betende. Eine Gemeinde lebt davon, dass sich viele einbringen. Und Gott ist dabei, der das Gedeihen gibt. Deshalb ist das Gebet auch Kennzeichen der Kirche, Kennzeichen der Christen. Wie bei der Saat, ich sagte es schon, der Mensch pflügt, düngt und sät, doch fürs Wachsen und Gedeihen sorgt Gott. So liegt es an uns, ein gutes Umfeld zu schaffen, damit Gott etwas wachsen lassen kann. Insofern tragen wir Verantwortung als Mitarbeitende. Wir sind keine Marionetten Gottes. Das, was Sie tun in der Gemeinde, das hat, was mit Gott getan ist, Ewigkeitswert. Das heißt Bestand und wird nicht verbrennen im Feuer Gottes, wenn es in Christus geschieht. Das heißt, nicht angeberisch, nicht verlogen, auch auf den anderen hörend, auch die Gaben des anderen achten, sich auch mal etwas sagen zu lassen, auch korrigieren zu lassen, nicht nur seins durchziehen wollen. Wir nehmen dann die Verantwortung, die im Gericht bestehen kann, am besten wahr, wenn wir nicht mehr sein wollen als eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Gottes und darin auch die Beziehung zu Christus suchen. Er, Jesus, will dabei sein. Gott, unser himmlischer Vater, wartet auf uns, dass wir kommen, ihm alles im Gebet bringen, bei ihm abladen. Wie es in einem Lied heißt, in ihm ist alles, was ich brauche. Seine Fülle für meine Leere, seine Freude für meine Traurigkeit, seine Wahrheit für meine Lüge, seine Liebe für meine Kälte. So lassen wir uns begießen mit seiner Liebe und begießen als so Begossene selbst andere. Bunt soll es zugehen in der Gemeinde Gottes, in seiner Familie. Der Grund ist gelegt und das Verbindende, wie Paulus schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und noch ganz kurz das Dritte. Wir sind Tempel Gottes. Wir erleben heute zunehmend ein Bewusstsein für gesunde Ernährung, gerade auch bei jungen Menschen und unter dem Eindruck zunehmender Zivilisationskrankheiten. Im Internet und in Fernsehprogrammen gibt es Tipps für gesunde Ernährung, etwa die sogenannten Ernährungsdocs im NDR zu sehen. Es ist beeindruckend, wie man durch gesunde Ernährung, also mit viel Gemüse und Eiweiß, was die Ernährungsdocs propagieren, Krankheiten vorbeugen und sogar heilen kann, einschließlich Diabetes Typ 2 und auch entzündliche Krankheiten oder Autoimmunerkrankungen wie Rheuma etc. Nicht wenig junge Menschen essen kein oder wenig Fleisch. Vegane Ernährung spielt heute eine wichtige Rolle. Zu meiner Jugend gab es bloß Vegetarier, die also ein bisschen Fleisch essen, aber Veganer, das habe ich erst später erlebt. Man sollte das nicht einfach, wie es manche tun, als Ersatzreligion und Körperkult und so weiter abtun. Man kann natürlich alles übertreiben. Mit allem ist das so. Unser Problem, vielfach auch für die Gesundheit, ist ja oft die Überernährung. Und auch der hohe Fleischkonsum, nicht der Fleischgenuss an sich, sondern der hohe, ist ein Problem auch für unser Klima, wegen des Methanausstoßes der Rinder. Wir wissen es, die Wissenschaft sagt es so, eine Kuh stößt täglich rund 300 bis 500 Liter Methan aus. hauptsächlich durch das Rülpsen der Kühe. Dieses Methan bewirkt in großen Mengen einen stärkeren Treibhauseffekt als das CO2. Es ist schon erstaunlich, wie viel heilende Kräfte Gott in die Pflanzen gelegt hat, von denen wir uns nach dem Schöpfungsbericht der Bibel ernähren sollen. Und vor dem Sündenfall war es tatsächlich so, die Menschen waren Vegetarier, da war es gar nicht vorgesehen, Tiere zu schlachten. Das kam erst dann nach dem Sündenfall auf. Und es ist beispielsweise bei den Beeren so, bei den verschiedensten Beeren, die es gibt, sie sind nicht nur sehr wohlschmeckend, sondern auch sehr gesund. Es ist erstaunlich, wie zum Beispiel diese Beeren Antioxidantien enthalten, die also gegen Arteriosklerose wirken, antientzündlich wirken und sie bremsen auch Krebszellenwachstum. Mir ist ein Ausspruch meiner Großmutter noch gut in Erinnerung: Was deinem Leib schadet, das gib ihm nicht. Paulus sagt, unser Leib ist ein Tempel Gottes. Er ist eine Wohnung des Heiligen Geistes, durch den Gott uns leitet. So wertvoll sind wir ihm. Da hat auch eine gesunde Work-Life-Balance ihren Platz. Der Tempel des Heiligen Geistes, von Gott erschaffen, will gepflegt werden. Gott will, dass unser Leben gelingt. Auch unseren Körper will er erhalten, obwohl er sterblich ist. Und wir erleben ja auch, Heilung gibt es, auch in unserer Zeit. Darum, was ihm schadet, das gib ihm nicht. Denn wir sind ein Tempel Gottes. Welch eine Würde. Amen. Ich weiß, woran ich glaube. Wir singen von dem Lied 357 die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für deine bedingungslose Liebe. Lass sie uns im Glauben annehmen, dass wir uns von deiner Liebe anstecken lassen, auch unsere Mitmenschen in nah und fern zu lieben. Hab Dank, dass du uns bis jetzt äußeren Frieden geschenkt hast und dass es uns äußerlich auch so gut geht. Danke auch für die jetzige Urlaubszeit, in der wir neu auftanken können für neue Aufgaben, die auf uns zukommen. Wir sehen aber auch, dass vieles in der Welt im Argen liegt. Nachrichten von Kriegen und Katastrophen schrecken uns. Kriegsdrohungen im Nahen Osten und anderswo machen auch uns Angst. Wehre du dem Unfrieden und der Lüge, im Großen und im Kleinen. Erbarme dich über alle Leidenden in der Ukraine, im Nahen Osten und überall, wo Krieg und Gewalt das Leben der Menschen bestimmen. Lenke die Staatslenker im In- und Ausland. Gib auch unseren Politikern Weisheit bei allen Entscheidungen, die sie zu treffen haben. Und gib, dass sie nach dir fragen. Denn Herr, du bist der Herr. Du bist der König aller Könige. Du regierst in dieser Welt, über diese Welt. Und so wollen wir sie dir anbefehlen und auch in allen Zweifeln Hoffnung haben, die in dir gründet. Bewahre alle, auch unsere Angehörigen und Freunde, die jetzt im Urlaub sind, vor Unfällen und gib, dass sie sich erholen können nach Leib, Seele und Geist. Und schenke du Frieden in unseren Familien und Gemeinden. Segne die Gemeinde hier vor Ort, alle, die sich in der Gemeinde einbringen, alle Gruppen und Kreise. Sei auch denen nah, die sich in der Diakonie vor Ort und im Bezirk einbringen und Alte und Kranke pflegen. Erbarm dich über all unsere Kranken und Leidenden auch in unseren Reihen. Du kennst sie. Du weißt um alles. Sei auch bei den Christen weltweit, die in Verfolgung leben. Alles, was wir noch auf dem Herzen haben, was wir so jetzt gar nicht aussprechen können, aber worüber du Bescheid weißt, das bringen wir nun vor dich mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem eben angefangenen Lied 357 singen wir noch die fünfte Strophe, So weiß ich, was ich glaube. Noch ein paar Bekanntmachungen sind zu machen. Nach dem Kollektenplan ist am 12. Sonntag nach Trinitatis, also dem heutigen Sonntag, ein Pflichtopfer für Ökumene und Auslandsarbeit der EKD vorgesehen. Hierzu geht folgender Opferaufruf des Landesbischofs. Mit der Kollekte werden durch Stipendien Studienprogramme zur Qualifikation von Theologinnen aus internationalen Partnerkirchen der EKD ermöglicht. Neben den Stipendien soll aus der Kollekte die Kaiserin Auguste Victoria Stiftung unterstützt werden. Die Stiftung baut auf dem Ölberg in Jerusalem ein Begegnungs- und Wissenschaftszentrum. Gott segne Sie und Ihre Gaben. Vielen Dank für Ihr Opfer. Ja, ganz herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Auch Dank an Beate Pregler für die schöne Orgelmusik und auch der Meserin herzlichen Dank für die Gestaltung des Gottesdienstraums. Das Opfer des letzten Sonntags betrug 111,50 Euro für die diakonische Bezirksstelle Marbach. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute, habe ich gesagt. Nächsten Sonntag, dem 30. August, ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Friedhelm Nachtigall. Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und so wollen wir nun im Stehen miteinander, wer kann, möge dazu aufstehen, das Lied Verleih uns Frieden gnädiglich singen, Lied 421.
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine.
So lassen Sie sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.
Amen.